Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Eine Silbermedaille, die sich wie eine goldene anfühlt. So eine haben Antje Döll, Emily Vogel und Co. seit gestern um den Hals hängen. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft vieles gewonnen, wie wir finden. Sympathien, Anerkennung, 8 Spiele am Stück, darunter das Halbfinale gegen Titelverteidiger Frankreich, nur das Endspiel gegen Norwegen leider nicht. Trotzdem Glückwunsch von Herzen von der ersten Sieben an Markus Gaugisch und seine Mädels. Für uns seid ihr keine Verliererin, was für ein Quatsch, sondern ihr seid Gewinnerinnen. Und bevor wir zusammen mit Nikolai Krickau, auf den wir uns sehr freuen, über das straffe Programm seiner Füchse bis zum Jahresende und die bevorstehende EM talken, gibt es von uns die Rückschau auf die Frauen-WM. Hier ist die erste Sieben, Folge 42. Mit Emily Westen und Viola Schwalb. Moin.
Ja, genau. Davon träumst du, gell?
Aber das habe ich mir, Schwalbe, so ein bisschen gedacht. Halb rechts, Viola Leuchter. Mit der kann sich Schwalbe identifizieren. Kannst du das?
Ja, hundertprozentig. Sie hat wirklich eine unglaubliche WM gespielt. Und für mich ist sie, glaube ich, das entscheidende, überraschende Puzzlestück, um diesen Erfolg, den sie jetzt eingefahren haben, wirklich zu erreichen. Denn ich glaube, dass so ein junges Mädel da so viele gute Aktionen setzt und so wichtig für die Mannschaft sein wird, das hat man im Vorfeld nicht ganz so erwartet. Und das hat sie überragend gemacht. Ich finde, die Wege, die sie gegangen ist, man hat auch gesehen, dass in schwierigen Situationen sie oft in Wurfpositionen gebracht wurde von ihren Mitspielern, dass die ja auch vertraut haben, das war echt überragend. Hat mir sehr gut gefallen. Und wo sie da hingegangen ist, auf dem Spielfeld, das ist jetzt wieder was Handballspezifisches.
Ist ja auch ein Handball-Podcast.
Die Wege, die sie gegangen ist, so klassische Linkshänderwege, kann ich mich an jeden einzelnen Schritt noch erinnern, habe ich auch sehr gerne gemacht. Ja, dann mal hier immer ein bisschen so zur Mitte und dann noch ein bisschen weiter zur Mitte und dann mit dem Kreisläufer so ein bisschen absetzen, spielen und all diese Sachen. Wirklich für einen Linkshänder ganz klassisch. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, was sie gemacht hat.
21 Jahre zur besten Nachwuchsspielerin der WM gewählt worden, völlig zu Recht. Natürlich, jetzt waren wir schon bei einer Lobhudelei zu Viola Leuchter. Insgesamt, Schwalbe, wir haben ja Antje Döll und Markus Gaugisch vor 3 Wochen hier bei uns in der ersten Sieben gehabt. Da war so der Tenor von beiden, also es muss wirklich alles passen, dass wir überhaupt ins Halbfinale kommen und wir leben vom Team, wir leben von der Begeisterung. Hat dich das vor dem Hintergrund überrascht, dass sie auch so spielerisch überzeugt haben?
Ja, vor allen Dingen natürlich in den letzten beiden Spielen. Ja, weil das waren ja echte Gradmesser. Ich sag mal, die Vorrunde, die haben sie konsequent durchgezogen. Dadurch haben sie im Viertelfinale Brasilien bekommen. Das war jetzt ein guter Gegner klingt ein bisschen blöd, aber ein Gegner, den man sich verdient hatte, weil man halt einfach in der Vorrunde alles gewonnen hat, hat man sich Brasilien verdient. Und ich glaube, die waren nicht mit uns auf Augenhöhe. Die waren eher so Gast im Viertelfinale. Sie hatten 1-2 gute Spielerinnen, aber dann wird es auch schon hinten raus, wird es schon sehr, sehr dünn. Aber dann im Halbfinale gegen die Franzosen und auch gestern im Finale, finde ich, hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt. Sie haben eine tolle
Abwehr. Aber auch individuell, finde ich, ne?
Ja, genau. Das sind auch die einzelnen Bausteine, die du brauchst, die funktionieren. Also der Abwehr-Innenblock funktioniert super. Torfrau funktioniert hervorragend. Dann im Angriff hast du unterschiedliche Optionen. Hast eine Spielgestalterin auf der Mitte, hast Schützen auf den Halbpositionen, hast tolle Links, hast du tolle Außen.
Ja.
Also hast wirklich alle Positionen gut besetzt. Mit dem Kreisläufer haben sie mir ein bisschen zu wenig noch zusammengespielt, fand ich. Ja. Da hätten sie noch ein paar, sie hat gute Sperren gesetzt und hat sich gut in die Mannschaft eingebracht, aber da haben mir noch ein paar Anspiele gefehlt. Klar, ein bisschen Potenzial hast du ja immer, aber grundsätzlich wirklich eine Mannschaft, die für andere Nationen schwer zu schlagen ist. So muss man das einfach mal sagen. Und das ist ein großer Verdienst von Markus Gaugisch, so eine Mannschaft dahinzustellen.
Und dann sind dementsprechend Emily Vogel und Antje Doerr auch völlig verdient ins All-Star-Team gewählt worden. Also die individuelle Qualität, mit der müssen wir uns vor keiner Nation verstecken. Und dann natürlich auch diese Begeisterung, diese Freude, diese Leidenschaft, die sie ausgestrahlt haben. Ich finde, das war schon auch echt nochmal ein Qualitätsmerkmal gegenüber den anderen Mannschaften, ne? Also mit was für einer Begeisterung, mit was für einer Ausstrahlung die da so agiert haben, das war schon toll.
Also wenn man sie so gesehen hat, fragt man sich, wo wartet denn die letzten 18 Jahre?
Ja. Ja,
Oder
echt.
20, wirklich, weil da war jetzt nicht irgendwie, ach Gott, das ist total überraschend, sondern nö, das ist logisch. Also das war, sie waren ein logischer Finalist und sie waren auch die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, den Norwegerinnen lang Paroli zu bieten. Wenn man sich das Finale in aller Ruhe nochmal anschaut, es waren wirklich nur Kleinigkeiten, die da gefehlt haben. Weil die Norwegerinnen, die waren wirklich ernsthaft überrascht, dass sie ja fast die ganze erste Halbzeit hinten waren und dann erst dusselig fast mit dem Pausenpfiff kriegen wir den Ausgleich und direkt
Ja.
nach der Pause sind sie auf einmal mit einem in Führung. Das war für mich so einer der Knackpunkte, wo ich sage, nein, nein, nein. Normalerweise musst du mit 1 plus in die Halbzeit gehen, gib den Ball nicht mehr her. Ja, wirf dann halt mit dem Schlusspfiff aufs Tor, also Schlusspfiff der ersten Halbzeit aufs Tor, aber bitte kein Gegentor mehr bekommen. Und dann bekommen wir direkt nach der Halbzeit auch wieder eins. Und dann sind wir, gefühlt waren wir mit drei in Führung und auf einmal waren wir mit einem hinten.
Das war ja so um die 35. 40. Minute, wo sie dann immer so 2-3 zurücklagen. Und da dachte ich, okay, jetzt ist so ein bisschen der Zahn gezogen. Und dann kamen sie ja nochmal wieder. Das fand ich so cool.
Ja.
Und
Aber da
dann hatte
muss
ich das
natürlich dann
Gefühl,
alles passen.
genau, und dann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt denken die Norwegerinnen so, oh,
Ja,
Scheiße.
aber das ist ja häufig
Wir können
bei
das ja
uns im
verlieren
Handball
hier,
so.
ne?
Ja, na, ich glaube, da waren die Norwegerinnen schon wieder ein bisschen selbstbewusster. Ich glaube, dass sie in der ersten Halbzeit sich viel mehr Gedanken gemacht haben, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Und wenn sie mit -1 in die Halbzeit gegangen wären und wenn man dann vielleicht noch direkt nach der Halbzeit noch ein, zwei drauflegt und die Situation umkehrt, nicht selber hinterherlaufen muss, sondern die Norweger müssen hinterherlaufen, dann hat man deutlich mehr Chancen, so eine Spitzenmannschaft zu besiegen. Aber wir sind dann in der zweiten Halbzeit eigentlich die ganze Zeit hinterhergelaufen. Man hat schon gemerkt, wenn wir jetzt ein oder zwei Fehler machen oder wenn die Schiedsrichter vielleicht ein oder zweimal nicht so für uns entscheiden, was sie auch nicht gemacht haben übrigens, ja, da waren ein paar Sachen dabei, das fand ich nicht gut in der zweiten Halbzeit. Aber das können wir nachher nochmal
Zum Beispiel.
spezifizieren. Ja, da war eine Situation, als die Norwegerin in Ballbesitz kam, da haben die da 20 Sekunden lang ein- und ausgewechselt und nochmal gewechselt und den Ball da getragen und nochmal gewechselt. Und dann waren nachher 30 Sekunden rum in einer ganz wichtigen Phase. Da müssen die Schiedsrichter den Arm heben und Druck drauf machen. Also die Norweger haben schon viel Chancen gekriegt, ihre Angriffe vorzutragen. Dann haben sie auch noch uns noch einen Torweg gepfiffen in der entscheidenden Phase. Ich meine sogar, das war von Viola
Nicht für
Deutsche
Greisels,
und
oder?
Kreisels, genau auch. Ich glaube, sogar zwei haben sie uns weggepfiffen. Ja, also da waren schon ein paar Situationen dabei, wo sie, so, oh, Kinders, das hätte er aber auch mal anders entscheiden können. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Also, die haben uns nicht geholfen, um es mal klar zu sagen. Auch in entscheidenden Situationen nicht geholfen. Aber du warst halt auch immer zwei oder drei hinten. Du hast immer das Gefühl gehabt, ja, wir müssen unbedingt. Und dann reicht es halt oft nur zum Ausgleich oder zu einem Run und dann kippt es trotzdem wieder.
Ja.
So ist leider unser Sport. Und man muss aber auch sagen, dass die Norwegerinnen natürlich verdiente Weltmeister sind. Also das ist eine unglaubliche
Ja,
Mannschaft.
das Paket
Also
Deckung und
das muss
Katrin
man mal
Lunde,
klar
ne?
sagen.
Das
Ja,
Paket
irre.
Deckung und Katrin Lunde war schon enorm auch gestern, ne? Also.
Ja, hundertprozentig. Und sie gehen immer mit Druck aufs Tor. Und da kam das Selbstvertrauen eines Olympiasiegers und Europameisters amtierend, ja,
Ja.
schon zum Tragen. Also, das hat man gemerkt. Also, Glückwunsch auch nach Norwegen, sollte man nicht vergessen.
Ich habe nochmal auf die Geburtstage geguckt, Schwalbe, ne? Engel, Lott, Leuchter, Antl, Filter, Kühne von Pereira, die sind alle Anfang Mitte 20.
Wenn man sagen könnte, jetzt so Viertelfinale, Halbfinale, in der Richtung pendeln wir uns immer ein, dass wir das schaffen und dann mal so als Highlight auch mal ein Halbfinale gewinnen und so, das wäre natürlich schon gut, weil man muss sagen, das ist natürlich ist im internationalen Handball, ich glaube, für die Frauen wie für die Männer immer schwierig ist, in die Endspiele reinzukommen, weil ganz zum Schluss haben wir schon immer Gegner, die ja, vielleicht ein kleines Schrittchen besser sind als wir. Bei den Frauen sind es normal die Norwegerinnen, bei den Männern zum Beispiel die Dänen oder auch die Franzosen, ähnlichem bei den Frauen auch die Franzosen. Da brauchen wir schon einen guten Tag, um die Halbfinals auch zu gewinnen. Aber ich finde, so ein Halbfinalkandidat sind wir jetzt, könnten wir uns schon vorstellen für die nächsten Jahre.
Und wie er seine Mannschaft so geführt hat?
Total authentisch, so wie er ist. Genauso wie er ist, da gibt es kein Wenn und Aber. Da werden auch klare Ansagen gemacht. Das gefällt mir auch gut, muss ich sagen. Er hat der Mannschaft was zu geben. Das gibt er der Mannschaft. Und wenn er das Gefühl hat, dass die Mannschaft das selber regeln kann oder dass die im Mittelblock das ist, dann lässt er sie auch mal machen. Also ich finde, dass der Markus da einen sehr, sehr guten Job macht. Also auch großes Kompliment an ihn. Der richtige Mann an der richtigen Stelle. Und wenn er sich natürlich mit so einem tollen Turnier belohnt und dann tatsächlich auch noch ins Finale einzieht, das ist schon klasse.
Ja, also das muss man auch sagen, ähnlich wie bei den Männern wartet da tatsächlich echt eine tolle Zukunft auf uns im deutschen Handball, finde ich, wenn du dir.
Tja, die anderen schlafen auch nicht. Wollen wir nicht gleich wieder den Champagnerkorken knallen lassen, wie der Herr Westen es so gerne macht? Da haben wir doch noch, jetzt kommt noch einer dazu, der sich auch auskennt, hoffentlich im
Beim
Damenhandball.
Champagnerkorken
Beim
knallen lassen oder
Champagnerkorben
was?
knallen, genau.
Morgen.
Guten
Guten
Morgen.
Morgen, lieber Nico. Wir haben schon ein bisschen über die Frauen-WM geredet. Wir als deutsche Schwarz-Rot-Gold natürlich mit stolz geschwellter Brust. Das war eine Weltmeisterschaft, wo Dänemark nicht auf dem Podest stand. Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Ja, aber
Kommt vor.
erstmal Glückwunsch Deutschland. Also die haben wirklich, finde ich, mit den Transitionen von Markus Biedingheim bis jetzt Nationalmannschaft ein sehr, sehr gut Abwehr abgestellt und auch ein gut Mix, finde ich, zwischen Routine und junge Spieler. Dänemark, muss man sagen, ganz typisch, ganz wie Frankreich auch, also nach Olympiade immer ein bisschen schwanger, wie heißt das, Schwangerschaft und ein paar Verletzungen und so. Und die waren nicht gut genug für ein Halbfinale dieses Mal. So, Glückwunsch Deutschland. Ja, und vor allem finde ich, also die Balance und Sicherheit, dass die haben gespielt mit, ist sehr gut gewesen, muss ich sagen. Ne? Also,
Ja,
und ich
wirklich,
finde
genau.
auch, also die Heimunterstützung hilft natürlich immer, aber ich finde, die haben eigentlich gut unterwegs sein, die letzten Jahre her. Also.
Aber meinst du, da wäre jetzt der Knoten geplatzt und wir können uns auf ein paar Halbfinals freuen?
Wie ist es bei euch, bei den Füchsen, Nico? Das waren in den letzten Wochen ein paar Niederlagen zu viel.
Ja, also klar, den Spiel in Flensburg kann man natürlich nicht Punkte erwarten, so, aber wir finden eigentlich, dass wir waren gut im Spiel und hatten eigentlich ein Gefühl, so nach kleine 40 Minuten, dass wir eigentlich so ein Top-Spiel, Mannschaft, Leistung gemacht hatten, also den Halle ein bisschen in Ruhe gebracht. Immer noch so ganz einfache Tore machen, heißt das, dann wird es auch schwierig, eine Halle-Energie zu kriegen, wenn es viele Tore ist. Und dann, klar, dann reicht unsere Ressourcen vielleicht nicht ganz so am Ende. Die Effektivität mit Buric war in 5 Minuten zu wenig. Und in einem Tag, wo unsere Abwehr ja, gegen die traditionelle Spiel super war, aber gegen die vier Rückraumspieler mit drei Rechthänder gar nicht gut war, dann hast du gar keinen Platz für Verwerfen, vier, fünf in Folge, dann wird eine Lücke so groß. Aber klar, denn die Punkte zu Hause gegen Hamburg und Lemgo ist natürlich was grundsätzlich wehtut.
Aber in Flensburg brauchtest du vielleicht auch noch ein bisschen eine bessere Torhüterleistung, oder? Es war das
Ja, also.
Gesamtpaket. Klar, ich weiß, du willst natürlich so nicht sagen, aber es war das Gesamtpaket, aber du brauchst natürlich da schon noch ein paar Paraden, gerade in der Crunch-Time.
Ja, da hast du völlig recht. Wir hatten eigentlich insgesamt 12 Paraden, glaube ich, aber mit einer Frequenz mit 70 Ballbesitze, dann wird 12 auch ein bisschen wenig. Und klar, Milos erstes Spiel nach 3 Wochen raus, könnte man vielleicht auch sehen, weil er hatte große Paraden, aber
die Sicherheitsparaden für unsere Abwehr hat ein bisschen gefehlt. Und das war am Ende ein Unterschied, dass Buic 5, 6 gute Minuten da gemacht hat. Ne?
Ganz kurz zur Erklärung der Sicherheitsparaden, weil wir haben ja auch ein paar Leute,
Oh
die
ja.
sich da nicht so auskennen im Handball. Das bedeutet
Nee.
so, die Abwehr hat ein Eck und freut sich schon, dass der Torhüter in sein Eck springt und kriegt den Ball auf den Bauchnabel und alle freuen sich. So
Ja,
sieht
also das ist natürlich in so einem Spiel, wo wir sagen, wenn du spielst gegen Flensburg, dann musst du natürlich etwas priorisieren, ne? Also und sagen, da hatten wir von Anfang ein bisschen mehr geöffnet in unserer, also ihr rechte Angriffsseite und dann klar, dann trifft Pütlik zweimal von fast die rechte Ecke und dann danach wird ein Kompaktheit natürlich ein bisschen herausfordert und dann kommt ein Zweifel. Aber ich muss auch sagen, smart gemacht von Flensburg. Wir haben ein bisschen Initiativ übernimmt für Tönnesen und das hat gut funktioniert, finde ich. Aber dann haben sie mit Lessig, Krigic und Pütlik zusammengespielt und da hatten wir nie richtig die individuelle Abwehrqualität, das in den Griff zu halten.
Also nur mal so, Jens, das hast du wieder die Hälfte davon, hast du nicht verstanden,
Och,
oder?
jetzt kommt er wieder um die Ecke.
Nein, aber der entscheidende Punkt war jetzt eigentlich gerade, dass du, wenn du sowas einstudierst und du schaffst es, die gegnerischen Angriff dahin zu bringen, wo du ihn eigentlich haben willst, und wenn du dann nicht erfolgreich bist, dann fangen die Spieler natürlich an, den halben Schritt genau dahin zu machen, wo du sie eigentlich nicht hinhaben willst. Sag, nee, da wollen wir doch eigentlich hin, weil natürlich, weil der sagt, ja, aber der macht doch das Tor. Und das sind so die Sachen, da muss dir ein Torhüter helfen und muss den wegnehmen. Und dann hast du eine ganz andere Kompaktheit in der Mannschaft. Dann kannst du dich wieder darauf konzentrieren, was für dich dann wichtig ist. Und ansonsten geht es ein bisschen weiter auseinander. Und das war so ein bisschen das Problem.
Genauso. Und dann stehen da aktuell 9 Minuspunkte mehr auf dem Konto als Magdeburg Tabellenführer und 3 hinter Flensburg. Und aktuell könnte ich mir vorstellen, ist natürlich dann erstmal nur Platz 2 bei euch im Visier, der fix qualifizieren würde für die Champions League. Aber ihr habt immer noch Jungs, die entweder lange verletzt sind oder welche, die gerade aus der Verletzung kommen. Ihr habt jetzt noch ein echt straffes Programm bis zum Jahresende, dann kommt die EM. Nimm uns mal einmal mit so in deine Gefühlswelt und das, was du denkst über die nächsten Wochen, Monate, weil Champions League für die Füchse wäre natürlich jetzt gerade nach dem Meistertitel, nachdem es jetzt in der Champions League so super gelaufen ist, muss man ja auch sagen, natürlich schon wichtig, fast Pflicht.
Ja, also du hast völlig recht. Also mit dem Programm, das wir haben, dann können wir gar nicht fokussieren auf was passiert in März, April, Mai. Also wir haben immer noch 4 Spiele vor Pause. Natürlich Donnerstag gegen Kiel ein Saison Ziel zu kommen zu Köln. Zweimal für uns wäre natürlich ein großes Thema, weil, wie du sagst, Magdeburg ist weit weg für alle, glaube ich. Und ich glaube schon, dass in Runde 4 waren sie weg. Also ich glaube gar nicht, sie verlieren 5, 6 Punkte. So, wir müssen im Moment fokussieren auf die Einzelspiele. Und ich finde auch, da muss man auch erinnern, Deutschland hat so eine Struktur, wo Programm auch etwas entscheidend. Also und wann kommt die Verletzung, wenn du schwierige Auswärtsspiele hast, oder kommt die Verletzung, wenn du einfache Heimspiele hast? Das bedeutet ganz viel. Und deswegen finde ich immer noch, dass Kiel, Magdeburg, Entschuldigung, Kiel, Flensburg und Lemgo ist immer noch erreichbar für uns. Und wir aufgegeben nicht wegen Platz 2, aber ein Programm hier vor Pause ist immer noch Kiel. Und dann haben wir, ja, wir haben eigentlich 5 Tage, 3 Spiele. Von Donnerstag ab Dienstag und beendet mit Hamburg auswärts 23:20 Uhr in Hamburg. Das wird schön. Ja, wir haben immer noch viel zu tun. Aber Saison Ziel ist natürlich, hey, wir wollen zweimal nach Köln und wir wollen auch unseren Champions League Platz behalten. Und das wird schwer genug mit alle 3 Ziele.
Ja, ne, also Donnerstag für die, die es nicht so ganz auf dem Zettel haben, Pokalspiel gegen den THW ist schon der Viertelfinale. Da geht es also um den Einzug ins Rewe Final Four für Köln. 23.12. Das habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. 20 Uhr Auswärtsspiel in Hamburg. Da hättest du dich auch gefreut, Schwalbe, ne? So grundsätzlich.
Ja, wir haben teilweise wirklich am 23. auch, also häufig auswärts gespielt, habe ich mich auch immer drüber geärgert. Das Allerschlimmste, aber wir haben jetzt tatsächlich noch immer am 27. gespielt. Ja, muss man auch dazu sagen. Da kamen die Jungs schon mit Koffern zur Abfahrt, weil sie direkt nach dem Spiel in alle Himmelsrichtungen wollten. Und hab ich immer gesagt: Ey Jungs, wir haben noch ein Spiel hier. Und ich kann es dir vorstellen, diese Spiele, die waren echt schwer zu steuern, muss ich sagen, bis ich ihnen mal verboten habe, einen Koffer mitzunehmen.
Das
Also, nächstes,
wird
alle mit nach Hause wieder.
na, das wird genauso her. Also, das Spiel liegt eigentlich erst im März, aber da hatten Hamburg nicht eine Halle. So, dann müssen wir 23. spielen und dann, klar, dann wird es vielleicht ein Freitag, 24. und dann müssen wir 25., 26. nochmal trainieren, weil wir haben Köpingen zu Hause da 27. So, das wird ein Kurzweihnachten.
Und wo wir bei Platz 2 waren, Champions League durch die neue Champions League Reform könnte ja möglicherweise Deutschland auch noch einen dritten Startplatz bekommen. Ihr seid gut vernetzt in Berlin durch dich, durch Bob Hanning. Was hat die ERF schon mal was durchklingen lassen, wie der Stand der Dinge ist?
Nee, aber wir glauben natürlich alle, dass Deutschland mit 32 Mannschaften muss Deutschland natürlich 3 Plätze haben. Aber das ist außer von unserer Kontrolle und deswegen liegt unser Fokus natürlich auf eine Direktqualifikation.
Wir hatten den ja schon mal, muss man auch zur Historie sagen. Wir hatten ja schon mal 3 Startplätze. Aber dass da einer weggenommen wurde, hat ja auch damals schon gar keiner verstanden. Also von daher wird das Zeit, dass das wiederkommt. Theoretisch
Das
bräuchte man auch einen vierten. Oder so ein
Muss so sein.
Qualifikations-, der vierte müsste so eine Vorqualifikation machen. Finde ich.
Ja, und das muss so sein, aber ich glaube, alles ist ins Spiel im Moment. Wir glauben, dass wir kriegen mehr Info her Ende Dezember, wegen der Struktur, aber mein Gefühl ist, dass das alles ist jetzt im Luft und alle möglichen Lösungen mit allen möglichen Sachen ist im Spiel, glaube ich so. Wir werden sehen, aber grundsätzlich wollen wir natürlich sehr gerne das selber entscheiden.
Und du bist ja nicht nur Coach, sondern auch Sportvorstand. Manchmal fragt man sich dann, wie viele Stunden hat der Tag im Hause Krickau? Aufgrund dessen, dass Lasse Andersson euch ja verlässt im Sommer und Simon Pütlik erst, sage ich jetzt, im Sommer 27 kommt, ist natürlich die Frage, was machst du im Sommer 26? Wie ist der Stand der Dinge?
Nein, erstmal ist das natürlich sehr positiv, dass wir haben den Zukunft im Griff. Das wird gut mit Simon hier in Berlin. Aber dass Langhoff sich so gut entwickelt, bedeutet glücklicherweise, dass wir können ein bisschen mehr geduldig sein. Ne? Also wir hoffen natürlich immer noch, dass das liegt eine Lösung zwischen Simon und Flensburg und uns, sodass wir kriegen das hin. Aber das liegt natürlich auf Flensburgs Hände im letzten Teil. So, wenn wir eine Lösung finden muss, so ein 26, dann hilft uns natürlich, dass Martes sich so gut entwickelt. Also das bedeutet natürlich, wir können auf andere Typen auch ansehen. Das muss nicht unbedingt ein Torjäger sein oder so. Also wir haben auch mit den Linkshändern, dass wir haben verschiedene Möglichkeiten, aber Plan B und C wird es, also Plan A ist natürlich immer noch, dass wir versuchen, eine Lösung zu finden mit Simon.
Und ist es denn aktuell so weit, dass ihr den Flensburgern gesagt habt, wir sind bereit, das zu zahlen an Ablöse und ihr auf ein Feedback wartet, oder?
Ja, das liegt natürlich erstmal auf Simons Berater, wie es in die Verhandlungen mit SG. Und das lösen sie, wenn nicht genau in die genauen Worte. Aber wir sind natürlich bereit für bezahlen, das ist klar. Aber das muss natürlich auch realistisch sein. Und erstmal ja, müssen Simon und sein Berater und Flensburg in Ruhe setzen und sagen, was machen wir hier, sodass es best für alle ist.
Und Schwalbe, da kommt dann ja schon auch noch die Komponente dazu, dass Flensburg ja jetzt nicht irgendeine Mannschaft ist, sondern natürlich auch dann um die Plätze, um die Meisterschaft, um die Champions League kämpft, genauso wie die Füchse und hat dann eben mit Simon da jemanden in den Reihen. Also es ist schon auch eine komplizierte Konstellation, wenn man jetzt sich ausmalt, dass Pütlik bis 27 sein in Flensburg bleiben könnte.
Ja, aber das Problem für Flensburg ist natürlich zuerst mal, dass sie einen Sensationsspieler verlieren. Egal, wann sie ihn verlieren. Das ist mal das erste Problem. Ja, du musst ja irgendwie adäquaten Ersatz schaffen. Und ich glaube, dass sich die Situation lösen wird, weil Flensburg hat natürlich jetzt genug Zeit, auch mal noch nach einem Nachfolger zu schauen oder nach den Konstellationen, wie sie sich das am besten vorstellen können.
Und dann wird es dann irgendwann einen Preis geben. Aber wenn das nicht der Fall sein wird, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht auch bis 27 mit ihm durchziehen, was ich natürlich schon grundsätzlich, es ist ein bisschen eine schwierige Situation, wenn du einen Spieler dabei hast, der dann ja fast 2 Jahre vorher schon sagt, dass er geht. Das ist natürlich schon nicht so einfach für die Mannschaft. Aber gut, ich glaube, in der heutigen Zeit ist das fast Normalität. Ja, aber die Flensburger werden halt sich schon schwer tun. Ja, also da jetzt einen Ersatz zu finden, weil man hat ja auch gerade im Spiel gegen die Füchse gesehen, was Simon Pütlik wert ist. Er war der
Ja, Wahnsinn.
absolute Dominator auf dem Platz, muss man mal klar sagen. Also so einfach sehe ich die Situation nicht. Aber natürlich auch die Flensburger wissen natürlich auch, dass die Füchse eine Aufgabe haben, weil solange sie ihn nicht haben, da jetzt also für Ersatz zu sorgen, einer, der da kommt und wie auch immer. Es ist wie alles im Leben. Es ist irgendwo wird wieder gepokert und gezockt und hin oder her. Und hoffentlich geht es nachher für alle gut. So soll es eigentlich sein.
Ja, für beide keine einfache Situation, ne? Sowohl für Flensburg als auch für die Füchse.
Aber das ist natürlich so, also jeden Verhandlungstaktik ist natürlich weg hier. Also, weil wir haben ganz offen gesagt, wir wollen gern Simon früher. Simon hat schon einen Vertrag gemacht, bedeutet natürlich auch, dass so früh wie möglich möchte er auch gern. So, das wird am Ende eine Frage von die Absprache zwischen Simon und Flensburg, wie das hier läuft. Ne? So.
Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, dass wir mal gegeneinander gearbeitet haben? Also nicht gegeneinander, aber dass wir mal ein Duell hatten, wir zwei miteinander. Kannst du dich da noch dran
Du
erinnern?
warst in Rhein-Neckar.
Ja,
Hatte ich das vor, wenn
natürlich.
du Rhein-Neckar hast?
Ja, natürlich.
Habe ich
Als wir die
verloren?
EHF-Qualifikation haben wir gegen euch gespielt. Da war Gitzel noch bei euch. Ich
Ah
meine,
ja, richtig.
Jakobsen auf Außen. Ich weiß gar nicht, ob Pütlik auch
Ja,
dabei war.
oh,
Ich
da
glaube
hat
schon.
Lagarde hat uns total getötet, da.
Ja, genau. Aber da
Hey.
haben wir bei euch, da haben wir bei euch wirklich, ich glaube, mit 6 gewonnen. Das
Ja,
war.
ihr wart, also Kierkegaard und Lagarde, das Tag in Gulme, das erinnere ich, das war Wahnsinn. Also
Ja,
das war
genau.
Lagardes beste Tag in Deutschland, glaube
Hundertprozentig, ja. Und dann haben wir zu Hause
Hat er mehr
gespielt, da
als
habe ich ja,
einen,
da
hat
habe
er
ich
mehr
gedacht, wir
als
haben
einen
mit
guten
6
gehabt?
gewonnen. Was, wir haben mit 6 in Gutmen gewonnen? Mit 6 habe ich gedacht, ah ja, klar, logisch. Und dann waren wir zu Hause auf einmal mit 5 hinten. Kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? Da haben wir in der SAP-Arena gegeneinander gespielt und da wart ihr auf einmal, habt ihr super gespielt. Da
Ja,
kamt ihr, da
Viktor
war das,
Helgason war gut da,
da
auf Tor.
war,
Viktor Helgason, mein isländischer Torhüter, war gut da.
ja, genau. Da
Ja,
habt ihr wirklich, da habt ihr wirklich echt toll gespielt. Da habe ich auf einmal auch, Gott, ach Gott, wenn das jetzt so schief geht. Naja, wir haben es gerade noch gebogen.
das
Ja,
heißt, also das war dann GOG gegen die Rhein-Neckar
ne,
Löwen in der
genau.
EHF European League.
War
War
Qualifikation für die Gruppenphase. So habe ich es im Kopf, war das. EHF.
ja, richtig.
Das war die letzte Qualifikationshürde, die wir nehmen mussten, weil wir eine Vorsaison nur Fünfter geworden sind, genau. Und da mussten wir diese Qualifikation spielen. Und da haben wir gegen die. Und da haben die Jungs alle gespielt
Ah,
damals.
ich glaube erst, das war in Gruppenphase. Wir waren in Gruppenphase diesen Saison mit,
Oder war das.
ja,
Ja.
da hatten wir auch gegen, also Tatabenya und so war auch in die Gruppe da. Und ja,
Ja, da war. Ja, da.
das war in die
War das
Gruppenphase. Ja,
Gruppenphase? War
das
das
war in
die
die
erste
Gruppenphase.
Gruppenphase? Ja, kann
Ja,
auch
war
sein.
es. Ey, tut so, als wenn das 20 Jahre her war,
Ja, so
ey.
lange her ist das noch gar nicht, oder?
Nee,
So lange
aber
her ist das.
Lagarde
Lagarde war gut, genau. Er war aber
war
sonst grundsätzlich hat er nicht so performt, wie wir uns das vorgestellt haben,
nee.
leider. Aber das lag auch mehr so dran. Weißt du, manchmal, ich sag das mal so, manchmal passen Spieler so in die Mannschaft rein und manchmal auch nicht. Und er ist halt ein guter Einzelspieler gewesen, aber so in die Mannschaft hat er so, weißt du, das hat nie so harmoniert. Kennst
Nee,
du das?
nee. Ja. Das ist immer, das finde ich auch interessant mit jungen Spielern. Also wenn sie gucken auf Zukunftsmöglichkeiten, also das ist nicht so einfach. Also weil für eine explosive Entwicklung, und da brauchst du nicht nur gut sein und die Verein muss gut sein, du brauchst auch die richtige Situation, auf den richtigen Zeitpunkt, wo du die richtige Kopf haben in deinen, also so alles muss passen und manchmal ist es einfach so, dass ist das, manchmal hilft eine kleine Verletzung für einen Mitspieler und dann passt es plötzlich, aber kommst du mit großer Konkurrenz und du in deinem Kopf nicht bereit ist für Konkurrenz, die ersten 2 Monate, dann ist es egal, was passiert danach, dann ist alles verloren. Ne? Also
Ja,
so, so,
genau so
alles
ist
muss
das.
passen für
Und
so
bei
einen
ihm,
Spiel.
das war jetzt so eine Situation, weißt du, er hat dann den Ball genommen, so auch im Training und überall, und hat seine persönliche Bewegung gemacht. Er hat ja gut Zug zum Tor gehabt und alles. Und da haben alle anderen gesagt, hey Junge, spiel mal den Ball weiter. Weißt du, da war auf einmal seine beste Situation, so wo er sich wohlgefühlt hat, fanden die alle scheiße. Um es mal so
Ja.
auszudrücken. Und das ist natürlich blöd, weißt du? Der hat dann gedacht, wieso, wie findet ihr das nicht gut? Das fanden die in Frankreich alle toll, wenn ich da tippenderweise auf die Abwehr drauf bin. Dann, nee, das finden wir hier nicht so gut, weil wir haben ja auf der anderen Seite den noch und den noch und den noch, die wollen ja auch mal einen Ball haben.
Und jeden Fehler wird bestraft hier in HBL. So.
So. Genau, und dann genauso war das. Dann hat er ein, zwei Fehler gemacht, dann haben wir gesagt, ja, war ja klar. Und der kam nicht so gut zurecht. Leider Gottes, obwohl es ein super netter Kerl ist, aber es hat halt nicht gepasst. Gell? Ist es eigentlich auch so, dass du darauf achtest, welche Nationalität die Spieler haben? Dass du sagst, es muss auch passen so, oder ist dir das völlig egal?
Ja, so, ein bisschen, also nicht, also ich disqualifiziere nicht Spieler wegen Nationalität, aber klar, das bedeutet natürlich etwas, wenn ich die erste so Gespräche haben mit den Spielern. Also wie ist mein Gefühl mit Sprachlernen? Also wenn wir zum Beispiel ein, wenn ich einen Mittelabwehr holen muss oder einen Spielmacher holen muss und ich habe Gefühl, okay, Deutsch ist gar kein, aber Englisch ist auch herausfordernd. Dann wird es natürlich eine Frage sein, ob wir kriegen das hin früh genug, weil genau, wenn wir haben eine schwierige Sprachkonstellation und die ersten 3 Monate schlecht geht's, dann wissen wir, okay, dann kommt Druck von Fans wegen Design und dann kommt Druck von Medien, das funktioniert nicht und dann wird Selbstvertrauen ein Thema. So das ist natürlich ein Teil und dann klar, dann wissen wir nicht, das weißt du auch, Martin, also die Alltagskulturausbildung ist auch unterschiedlich, Nation für Nation. Ne? Also, und wir haben natürlich in jedem Kader Platz für verschiedene Konstellationen und verschiedene Leute, aber wir brauchen auch eine gute Balance, sodass es nicht wird. Und das kann man schön sagen, weil ich liebe wirklich die Balkanspieler, dass wir hier haben. Aber wenn ich 9 hätte, dann bin ich nicht sicher, dass unsere Kultur war das gleiche. Also so, und gleich in Flensburg war das auch vielleicht ein Däne oder zwei zu viel, obwohl die Dänen gut sind im Moment. Und dann
Es
muss
war
man halt.
teilweise gar kein Deutscher mehr im Kader, oder? Ist das richtig?
Ja, ich
Ja,
hatte immer Goller da,
ja.
aber da hatten wir acht Dänen und das war vielleicht schwierig für die andere Hälfte zu verstehen, die dänische Mindset sozusagen. Ne?
Ja,
So,
ja,
man muss
ja,
immer
ja.
versuchen, eine Balance zu finden.
Ich habe früher immer bei Spielern, ja, aus den Balkanländern gesagt, sie mögen es mir alle verzeihen, aber das habe ich tatsächlich auch zu ihnen ins Gesicht gesagt. Heißt ja, ein Spiel, einer von euch ist super, zwei sind ein Paar und drei ist Mafia.
Ja, so weit habe ich noch nicht gegangen, aber das kann sein, dass du kommst.
Ich hatte ja drei Kroaten mit Igor Vori, mit Duvnjak und mit Lazkovic. Ja, die sitzen dann schon eng zusammen, gell? Das ist dann so. Da muss man immer aufpassen. Und wenn du natürlich so viel Dänen hast, die dänische Mentalität ist aber doch eigentlich sehr offen. Da nimmt man doch jeden mit auf, oder?
Ja, im Prinzip, aber klar, und das ist nur ein Beispiel, das war ein guter Kader in Flensburg und gute Leute. Aber man versteht natürlich, und das ist nur ein Beispiel, wenn ich dann komme als dänischer Trainer und mit 7 dänischen Leuten und ich so nicht so stark in Deutsch war, ist, dann klar, dann, was passiert dann in Benkos, also Burcis
Ja.
Kopf, was passiert in Blagosinski Kopf, was reden sie von?
Ja,
Und
klar.
dann diese kleine Unsicherheit oder Balance-Mix, das könnte ja eine Herausforderung sein. Ich finde, die Dänen hast das gut gemacht in Flensburg und Benko hat einen super Kopf, aber da liegt immer so ein Balance, wo du sagst, das kann auch so viel sein. Und wir waren nicht über den Grenze, finde ich, in Flensburg, aber fast, wo wir müssen eine Entscheidung treffen, dann vielleicht lieber total skandinavisch sein. Also, sodass wir
Ja,
einfach
ja,
eine
ja.
skandinavische Mannschaft haben in Norddeutschland. Ne?
Ist
Aber
das
so
ein
weit
Grund, warum
geht's noch nicht.
Johannes Goller wieder zurückgeht?
Ich
So
glaube,
zum
das war
Schluss?
für,
Weil er halt vielleicht doch wenig Deutsch um sich rum hat.
ja, ich glaube, am Ende war das eine Familienentscheidung
Okay.
mit Elina und ihm näher die Familie zu gehen. Aber klar, war natürlich auch für ihn. Er war allein als Deutscher. Und dann haben wir auf gleiche Grund Patrick Wolf geholt. So kriegen ein bisschen mehr Deutsch und wollten auch gern Witzke haben und so. So jetzt, wenn mehr Deutschen da sind, Grieg ist auch jetzt dabei, dann geht er weg. So ich weiß nicht richtig, was ist.
So, Auflösung nochmal hier. Das war 2021, Gruppenphase.
Ja, Entschuldigung.
Hinspiel in Gudme haben die Löwen mit 5 gewonnen und Rückspiel in Mannheim mit 8.
Ja, aber wir waren vorne mit Halbzeit. Da glaube ich, Martin hat recht.
100%, ich war dir in Führung in der ersten Halbzeit.
17 zu 13 Halbzeitführung für die Löwen.
Ah, okay.
Was?
Das war
Ja.
ganz am Anfang dann.
Ja, ihr wart wirklich mit 4,
Also
5
meinst du
Toren
das
in Führung,
1-0? Das
100%.
1-0, oder?
Unser Gefühl war, dass wir waren besser.
Ja, also wirklich, ich denke gerade, waren wir so gut? So gut habe ich uns gar nicht in
Das
Erinnerung.
kann auch sein, dass es eine andere Saison ist, das weiß
Ja, oder was ähnlich.
Naja, gut, bei den Rhein-Neckar-Löwen und Schwalbe gibt es nicht so wahnsinnig viele Spielzeiten.
Ah, okay, fair.
Ja, Europameisterschaft ist dann das nächste, was vor der Tür steht, Nico. Und da könnte man ja aus deutscher Sicht oder aus der Sicht der anderen Nationen die Hoffnung haben: Boah, geil, die Dänen sind satt, sie sind viermal in Folge Weltmeister geworden. Problem ist nur, es ist eine Europameisterschaft, ne? Und die habt ihr seit 2012 nicht mehr gewonnen. Also.
Ja, da hast du genau recht. Also ein Tag ist Nikolai hast das nie gewonnen und das bedeutet natürlich viel für ihn, für seine Motivation und fast alle die Spieler hat auch nicht das. Das nur Lauge zurück von 12, glaube ich. Ja, das ist natürlich eine Riesenmotivation. Auch muss ich sagen, 3 Wochen in Herning in Dänemark, das wird hart für die Gegner. Aber wenn ich positiv sein auf alle anderen Nationen, also die Hauptrunde mit Frankreich, Deutschland, Portugal, Norwegen in einer Hauptrunde, also da kannst du nicht viele schlechte Tage haben, ne? Also und klar, die mögen das so gerne, Dänemark, und ist im Moment so verletzungsherausfordernd auf Direkthänder in Rückraum, aber am Ende wird das immer noch schwierig für die anderen, glaube ich, leider.
Darf ich dir eine Frage stellen? Warum seid ihr so gut? Warum ist das so? Warum scha wie schafft ihr das, so viele gute Spieler zu haben? Ich meine, du warst ja in Gutmann, du hast ja viele von diesen Spielern ausgebildet. Also das ist doch so augenscheinlich, wenn man euch anschaut. Das ist ja wie vom anderen Stern manchmal. Und das sage ich nicht gern, weil wir das natürlich gerne über die Deutschen sagen würden. Aber warum ist das wirklich so? Welche Erklärung habt ihr denn da dafür? Oder du?
Ich persönlich versuche wirklich zu versuchen zu teilen, was ist eine Periode und was ist immer gut in Dänemark. Also,
Genau.
und weil ich das sage, ist natürlich, dass ich finde, wir haben eine starke Handballkultur und für ein kleines Land sind wir, genau wie Island und so, eine Handball-crazy Nation. Und das hilft natürlich. Und wir haben gute Entwicklungsumfelden in GOG, in Skanderborg, in Mors Thy und so. Aber ich glaube auch, man muss manchmal erinnern, manchmal ist Handball auch Perioden. Ne? Also, weil wenn ich jung war, dann gucken wir alle nach Frankreich und sagen, was hat Frankreich so überragend gemacht? Die spielen besser eins gegen eins als uns, die sind physisch stärker als uns, die macht einfach alles besser. Und dann haben wir so in Dänemark versucht zu sagen, ja, wie können wir die Weg, wir machen gut, also mit die kollektive und technische Stärke und so, und taktische vielleicht auch, wie können wir das kombinieren mit die individuelle Stärke, das die haben in Frankreich? Und dann kamen auch manchmal Zufälligkeiten. Ne? Also wir, in Magdeburg erst und dann wir in GOG hat verletzungsbedingt plötzlich einen Rückraum mit Püttlik, Gisl und Morten Olsen. Und das hat überragend geklappt. Und das bedeutet plötzlich, okay, dann wird Gisl und Püttlik plötzlich überragend. Und dann wird die dänische Nationalmannschaft auch die Playing-Style verändern, weil Gisl unfassbar ist. Und dann plötzlich passt alles zusammen für diesen genaue Gruppe. Ja? Also weil Gisl und Püttlik einfach überragend ist. Und diese ganze Playing-Style mit die zwei passt in diesen Phase sehr gut. Aber dann weißt du auch, Handball ist auch ein Zirkel. Ja? Dann wird plötzlich, wenn alle Spieler eins gegen eins, wie Magdeburg und uns und mehr andere, dann wird plötzlich die Abwehrspieler auch kleiner. Weil im Moment von uns Maser natürlich herausfordert, mit diesem Playing-Style im Moment Blagoszinski-Typ herausfordert. Und dann wird es mehr Platz für Saustrup, Lukas Jørgensen, Fabregas, Elver Jønsson. Aber wir wissen alle auch dann, wenn Abwehr kleiner wird, dann in 5 Jahren vielleicht kommt die Shooters zurück, weil dann brauchen wir alle nochmal einfacher Tor, weil all die Gegner, Abwehrspieler plus weniger wird. Aber im Moment finde ich das. Da hat die Dänen so die richtige Timing gehabt, mit modern zu sein, aber auch natürlich ein Gruppe hier mit so unfassbar individueller Qualität in Emil Nielsen, früher Landin, Und jetzt mit Gissel so, und Püttling natürlich so.
Aber das passt ja auch über die Außen. Ihr habt immer Außen, die auch wirklich in der Lage sind, in schwierigen Situationen
Ja,
super
aber
Würfe zu kriegen. Ihr habt einen
das hat.
sensationellen Kreisläufer. Ich finde, Saugstrup ist für mich also auch ein Eckpfeiler. Das ist ja unglaublich, wie er da funktioniert.
Ja, vor allem auch in der Abwehr.
Ja, es ist.
Ja, also außen hatten wir eigentlich auch, also wir hatten auch, ohne zu viel gute Sache zu sagen, aber wenn Nikolai und Lars Christiansen auf Nationalmannschaft
Ja, Nikolai
waren
war
in
auch
die
ein
früher ja
Großer, darf
total
man nicht
schlecht an.
vergessen. Nikolai war auch ein Großer.
Ja,
Ja.
und da war die Nationalmannschaft schlecht. Aber hier haben sie eine Gruppe, wo die haben die Achsen, wie gesagt, also mit Saugstrup. Erst, wenn Saugstrup rausgeht von Dänemark, dann haben wir echt Probleme. Also, und genauso, wenn Gisela rausgeht. Also
Weil
so.
was ich auch schön finde, was du gerade so gesagt hast, dass es irgendwie auch so eine Initialzündung braucht, dass man merkt, dass etwas zusammenpasst, was man vielleicht selber gar nicht vermutet hätte.
Ja,
Ja, wie mit
das ist
Püttlinge und
manchmal
Gitzel und so, wo du vor allem sagst, oh, ey, das funktioniert ja sensationell.
schwierig.
Aber das sind wirklich, ja, die haben ja Bewegung, die haben ja angedeutete Kreuzungen und dann gehen sie da parallel, gehen sie vor dem Abwehrspieler rein. Das sind ja Situationen dabei, also dass da der Ball hinkommt und dass da der Mitspieler hinläuft, das ist schon außergewöhnlich. Ja, die haben ja
Ja.
wirklich da Handball nochmal ein bisschen neu kreiert.
Ja,
Ja.
das finde ich auch. Und ich finde, dass wir haben gut Erfolg gehabt, erstmal in GOG und dann Nikolai hat das weiterentwickelt, finde ich, sehr gut mit Dänemark. Also, und klar, wenn dann Nikolai nimmt, macht Inspiration für die Leute mit Nationalmannschaft, dann kommen die Leute zurück zu GOG und sagen, ey, wir haben.
Ja.
Und dann haben wir so, die Anfangsphase war ein bisschen zufällig, aber von da haben wir natürlich das versucht, wirklich so weiterentwickeln. Und
Ja.
das hat Nikolai, ja, und finde auch wir in GOG, ja, gut gemacht.
Ja. Also nochmal, dass man das mal versteht, Nikolai war auch ein begnadeter Linksaußen. Er hat ja auch lange in der Bundesliga gespielt, der konnte auch alles am Ball. Also der hat es schon
Absolut.
verstanden gehabt. Ja,
Absolut.
also der
Aber
ist
ich
der
finde das
richtige Mann da.
schon interessant, was du gesagt hast, Nico, mit den Perioden, also jetzt Dänemark, dann eine Zeit lang Frankreich und Schweden ja auch nicht zu vergessen, ne? Das war ja auch
93
dann.
und Euch Anfang
2000,
2000,
ja.
also so mit die
Ja.
Gruppe mit Bauer und Stefan und so. Also, und das ist einfach Perioden. Und wer. Was wird modern? Also Island, wir warten alle für ein Island-Ergebnis, für so eine Meisterschaft. Also die haben alle die Komponenten, dass sie brauchen jetzt. Jetzt haben sie
Ja.
auch einen Torhüter. Also die können auch dieses Mal in Halbfinale gehen. Die haben die einfache Seite mit nur Kroatien und Schweden in die eine Hälfte da. So, das könnte dieses Mal sein, dass Island geht durch für ein Halbfinale.
Ja, sicher. Aber was ich auch noch spannend fand, dass es sein kann, natürlich kann alles sein im Leben, aber dass die Großen wieder zurückkommen. Also das fände ich natürlich spektakulär, wenn dir wirklich die Entwicklung jetzt so weit vorangetrieben wird, dass du irgendwann mal wieder die großen Spieler hast. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte jetzt so, naja, die Kleinen, die sind jetzt so schnell, dass die Großen dann nie mehr hinterherkommen. Aber ist ja eigentlich auch
Ja,
vielleicht eine.
klar, das wird nicht Platz für viele Kulästypen in Zukunft, weil die Spiele sind einfach mit die Regeln so schnell jetzt, sodass man muss auch Abwehr spielen können. Ja, ich sage nur, dass wir brauchen auch manchmal einfacher Tor. Und das ist klar, wenn die Abwehrspieler auch schneller wird, dann wird es schwieriger für Gisli Christensen, für Felix Klar, für Gisel, nur Durchbruch zu machen. Also da brauchen wir auch manchmal ein paar einfache Tore. So, klar, die 1,95-Typen, wie auch sich schnell bewegen, die kommen natürlich in High-Kurs später. Ne?
Das ist die eierlegende Wollmilchsau, so sagt man das bei uns, dass der die alles könnte. Also ich finde ja, du hast auch so einen Abwehrchef mit Marcenic, hast du ja auch einen. Ich sehe ihn immer zurückrennen. Ich denke immer, bei jedem Schritt denkt er, Mann, sind die alle schnell hier und ich muss hier mit, das gibt's doch nicht.
Aber das ist so. Also und zu vorstellen, dass nicht so Kreisläufer zu haben früher, können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Aber
Ja.
jetzt, also muss ich als Trainer natürlich sagen, hey, wie kriegen wir dann das Beste von Marcel? Müssen wir das System anpassen oder müssen wir seine Entwicklung verändern oder was? Oder können wir seine Größe nutzen mit anderer Typ von Spielzüge in Angriff? Also so sagen muss man natürlich kreativ machen als Trainer, aber nur seit 5, 6 Jahren, dann ist es unvorstellbar, dass wir nicht so Kreisläufer hatten. Ne?
Ja, natürlich, ja klar. Also er macht es überragend, finde ich. Aber man sieht
Absolut.
ihm schon an, dass er an seine Grenzen kommt ab und zu.
Und ich muss sagen, ein Krieger, oh,
Oh ja,
also
sonst wird er es auch nicht schaffen.
Das ist klar. Er ist ein
ist jeden Tag
Krieger,
da,
total.
egal, dass er verletzt ist, er spielt einfach jeden Tag. Also
Ja, ein richtiger Krieger,
das
genau. So
ärgert.
wirkt er auch. Und sonst wird er das auch nicht schaffen. Und
Genau.
das ist ja schon, man muss ja auch sagen, die Gegner greifen ihn natürlich auch an. Es ist ja nicht so, dass die nicht wissen, dass er jetzt gerade im Rückwärtsgang mit 100% seiner Leistungsfähigkeit zurückgerannt ist. Und er wird natürlich direkt ins 1-1 gegangen, ist doch
Ja,
selbstverständlich. Und das macht er schon stark.
und dann, das weiß ich ja auch, dann kommt es natürlich immer so in Phasen, weil, ui, du weißt als Trainer, man guckt typisch die letzten 5, 6, 7 Spiele, ui, die Gegner hat viel gegen Masek angreift, das machen wir auch. Also,
Ja, natürlich,
und das kommt
klar.
natürlich, weil dann ist Herburger und Lasse Andersson verletzt, weil dann können wir nicht Langhoff in die Mitte holen und Masek Pause geben. Und also so ist die auch manchmal
Ja,
Zufälligkeiten, dass jetzt
natürlich.
ist er ja ein Target, ne? Also.
Es wollen nicht alle einfach nur gegen euch verlieren. Es gibt auch welche, die wollen gegen euch gewinnen.
Genau.
Wie siehst du die Perspektive der Deutschen aktuell?
Ja, also die Breite ist jetzt da, die Torhüterin ist da, die Abwehr ist da. Das größte Fragezeichen wird natürlich, wie schafft Uschins zurück in besser Verfassung zu kommen vor Januar? Also das wäre dann, ich hoffe natürlich, da bin ich subjektiv, also ich hoffe immer noch für Deutschland, dass die auch probieren mit Nils auf Halb, weil ein Rückraum mit Nils, Knorr, Köster oder anderen Typen, also das könnte echt mehr
Grigic.
beweglich sein. Kriege ich auch. Und die Voraussetzung, ich finde Knorr im Moment die letzten 2, 3 Wochen in Oldenburg unfassbar. Also das Beste, das ich habe gesehen von Knorr in lange, lange Zeit. Und das ist natürlich, glaube ich, gut für Deutschland, dass er jetzt spielt auf einen Kader, wie jeden Tag, also jeden Mal gewinnen muss. Und ich weiß, dass das gefühlen sie auch in Rhein-Neckar. Aber ihr weiß auch, wenn wir kommen zum März und du liegst auf Platz 8, dann wird März bis Juni nicht das Gleiche, wie dass du jeden Tag in Champions League performen musst mit der Ambition, dass Oldenburg hat. Und das ist ein bisschen umdreht von normal, weil normal sagt man natürlich, dass die Druck ist größer in Deutschland als in Dänemark, viel größer. Aber in diese genaue Case spielt Juri jetzt um Titeln, also 3 Titel diesen Saison. Und das, glaube ich, wird gut für Deutschland, dass er kriegt mehr Finaleerfahrung, dass er kriegt mehr, wie heißt das? Du hast keinen Platz, also du spielst gar nicht, wenn du spielst mit zu viel Risiko, also dann wirst du ausgewechselt. Also, weil die haben viel Breite da in Oldenburg mit Arnolds und Haug und so. So, das kann am Ende gut sein für Deutschland. So, ich finde eigentlich, wenn du fragst mich jetzt, dann finde ich, die haben bessere Voraussetzungen als Frankreich, weil die Torhüterposition so wichtig ist. Ob sie das hinkriegen, weiß ich nicht. Aber
Da haben die
die haben die
Franzosen
Möglichkeiten
latent
dafür.
ihre Probleme auf der Torhüter-Position. Wirklich unglaublich.
Wahnsinn, also Bolzingier
Wahnsinn.
und Disponé
Das
ist okay, aber das reicht
war.
nicht
Nein, reicht
für
nicht.
Gold.
Reicht nicht. Was ich finde, also meine persönliche Meinung dazu ist, dass es genau dieses Klick im Angriff noch nicht gemacht hat,
Nein.
den wir brauchen, um wirklich da im Halbfinale sicher dabei zu sein. Wir haben eine gute Abwehr, wir haben einen guten Torhüter, kann uns immer helfen, keine Frage. Es wird immer schwer sein, gegen uns Tore zu werfen. Das ist Tradition. Wir sind natürlich auch Kämpfer, keine Frage. Aber vorne dieses Klick, dieses gemeinsame Spiel, das haben wir nicht hinbekommen.
Nein, das hast du
Das
völlig.
sind zu viele Einzelaktionen, zu viel individueller Druck, den der eine oder andere da vielleicht auch verspürt. Also das müssen wir besser steuern.
Da hast du völlig recht. Und ich glaube wirklich, dass das hängt ein bisschen zusammen mit, dass es All or Nothing war mit Juri. Also, entweder funktioniert du 100% und dann gewinnt ihr und kommt in das Finale.
So, da
Oder
kommen wir her, genau.
die Fehlquote wird zu hoch. Und jetzt glaube ich, er wird ein bisschen mehr, wie heißt das? Mature, erwachsen, also
Ja,
erfahren.
klar.
Und dann hast du natürlich auch die individuelle Entwicklung gesehen von Krigic seit letztem Januar, bedeutet natürlich auch viel. Die Frage sagen wird echt, ob Uschins das schafft oder er hat ein Vertrauen zu spielen mehr mit Nils auf Halbrecht auch. Oder dass sie auf einen Zeitpunkt aufgeben und sagt, okay, wir müssen einfach die Vorbereitung nutzen, für gut 7 gegen 6 zu sein. Weil gegen Dänemarks Abwehr, gegen Frankreichs Abwehr, dann brauchst du 10, 15 Minuten 7 gegen 6 mit die Kreisläufer, das Deutschland hat. Also mit Kohli, mit Justus, mit Goller und mit die Rückraumspieler, die müssen einen 7 gegen 6 Angriff haben. Also auch Dänemark schafft das nicht ohne 7 gegen 6, obwohl die haben die individuelle Qualität, dass sie haben. Und die haben so gute Voraussetzungen zu spielen gegen 7 gegen 6. Und ich hasse das, nicht zu missverstanden. Ich sage nur mit den Möglichkeiten, dass sie haben, und ich bin völlig auf Martins Seite hier. Also, das ist die einzige Schwäche, die Deutschland hat. Das ist die Positionsangriff und die Unstabilität da. Und könnte man dann die Unstabilität tauschen mit 10, 12 Minuten, 7 gegen 6 manchmal, zu kriegen, die größere Stabilität und Sicherheit, dann werden sie noch mehr drin in die Laufführmedaillen, glaube ich.
Aber Schwalbe, was hindert Alfred denn mit Nils Lichtlein auf halb rechts zu spielen?
Ja, eigentlich nichts. Ja, Alfred wird das auch probieren, davon können wir auch ausgehen. Also, das muss er auch probieren, weil Uschins jetzt halt einfach nicht so in Top-Verfassung ist. Und das wird er schon machen, muss er machen. Und ich finde auch 7 gegen 6, du musst auch mit 4 Rückraumspielern theoretisch spielen. Du musst ja auch solche Sachen. Du hast mit Krikic jemand, der das in Eisenach par excellence gemacht hat. Ja? Wir haben das ja in Eisenach praktisch kreiert. Und da sind auch die Möglichkeiten, da das zu machen. 7 gegen 6. Nur so, das ist für einen deutschen Trainer immer ein bisschen schwer, weil du natürlich brutal in die Kritik gerätst, wenn das schief geht, ja. Weil dann natürlich der Aufschrei riesengroß ist, wenn du also 4 Gegentore ins leere Tor bekommst. Da bist du allein schuld, ja. Also da schrecken wir schon auch ein bisschen
Naja.
zurück. Das ist
Aber
so.
da reden wir auch natürlich von die letzte, also Gewinnermentalität da. Also Deutschland ist so gut jetzt, dass es muss Finale die Ziel sein, ne? Also und wenn du nicht risikowillig bist, dann gewinnst du auch nicht, ne?
So,
Also
so sieht's aus. Das müssen wir einfach verinnerlichen. Wenn wir das dann mal verstehen, bei uns dauert das manchmal ein bisschen länger, wenn wir das dann auch
Das verstehe ich.
verstehen und sagen, dazu stehen wir jetzt auch und wir wissen dieses Risiko einzuschätzen und vor allen Dingen, wir müssen es auch trainieren. Wir brauchen ein gewisses Maß an Sicherheit, weil wir halt individuell doch nicht ganz so ausgebildet sind wie die Dänen, muss man einfach mal sagen. Also ganz so diese Möglichkeiten wie so ein Gitzel haben wir jetzt nicht in unserer Mannschaft. Aber wenn wir das dann machen und dann können wir als Team funktionieren, wenn wir da Vertrauen dazu haben, dann wird das auch funktionieren. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe der Vorbereitung.
Ja, einig und das deswegen, ich bin natürlich subjektiv, aber deswegen sage ich nur, dass Nils so wichtig ist, weil er ist im Prinzip die Einzige, die Überzahl kreieren kann, 6 gegen 6.
So. Und er
Also,
kann auch den Ball dann weiterspielen, wenn er
genau.
weitergespielt werden muss. Das ist ja bei sowas das Entscheidende. Wie
Genau
tief gehe
und
ich in die Tiefe? Ziehe ich den Mann? Habe ich ihn gezogen? Werfe ich auch mal selber? Geh mal, hab mal einen Arsch in der Hose, geh mal selber, damit der irgendwann auch mal kommt. Und wenn er
genau.
kommt, dann muss ich weiterspielen. Und das ist eine der Sachen, die es im deutschen Spiel sehr häufig zu verbessern gibt. Ja, wann und
Absolut.
wie gehe ich
Weil
in die
wenn sie spielen mit Uschins, Juri und entweder Köster und Gregitz,
Tiefe?
können die Abwehrs natürlich noch mehr offensiv sein. Ne? Also
Ja.
und mehr auf
Ist eine ganz
Aufgaben
andere
verteilt.
Art Handball. Ist eine
Ja,
ganz
das ist
andere
es.
Art Handball. Ist so. Ganz
Klar.
klar. Da sind wir uns total einig.
Aber die
Schön.
Voraussetzung finde ich echt gut. Und die
Ja.
Altersdurchschnitt, das sie jetzt haben, bedeutet auch, dass die können gut sein in den nächsten 5, 7 Jahren. Ne? Also und
Ja.
noch mehr Kontinuität hinkriegen. So.
Also haben wir ein Finale Dänemark gegen Deutschland. Können wir uns
Das
das
glaube
mal.
ich. Das glaube
Oh.
Also würde ich unterschreiben.
Ja, obwohl.
Und ich glaube auch nicht, dass die gewinnen mit 15 diesmal. So.
Ja,
Nur
aber
mit 14.
oh, das war wirklich bei den Olympischen Spielen, das hat
Aber
echt, uiuiuiuiui, das war nicht schön. Ich hatte es aber befürchtet, weil da war Abschied von Niklas Landin und alles. Die haben alles reingehauen, was möglich war. Das war.
ja, du kennst auch diesen mentale, wenn du so viel Glück hast mit diesem DKMM-Case und dann
Ja.
zu Finale kommt und dann bist du endlich in einem Finale, also ein Riesenziel für Deutschland, glaube ich, ja, und dann
Ja.
kommst du mit Dänemark, wie eigentlich ein okay Anfängerweg hat und eigentlich nur freuen sich über noch ein Finale spielen. Ne? Also diesen finale Erfahrung bedeutet einfach viel. Also, und das war genau Frankreich in die 14, 15, 16 Jahre da, also wenn du erst zum Finale kommst, dann hast du keine Chance.
Aber ich
Also.
fand halt diese Finalerfahrung gepaart mit dem, jetzt wollen wir Niklas noch einen tollen Abschied machen und wollen
Ja,
das noch
genau.
und das.
Ja.
Das war einfach viel zu viel
Ja, das war's.
für
Wo du DKMM gesagt hast, ne, Nico, wir kommen langsam
uns.
zum Ende, aber eine Sache muss ich dich natürlich noch mal fragen. Sollte es tatsächlich so sein, dass ihr es schafft, DKMM 27 nach Berlin zu holen, ne?
Das
Also, wie
hoffen wir.
spielst du dann? Pütlik, Mem, Gitzel. Wie kriegst du
Ja,
das
danke.
zusammengebaut?
Alter.
Also, ich habe nicht so viel planiert vor, wir wissen, ob wir die gekriegt oder nicht, muss ich erst mal sagen. Aber glaube natürlich, mit so drei Spielern, das werde funktionieren. Ne? Also da muss ich einfach sagen, da wird meine Aufgabe die Spielstruktur deutlich machen. Und dann muss ich auch sagen, dann, wenn das passiert, wirklich, dann wird Nils Liglein noch wichtiger. Also weil dann brauchst du ein Dynamo, du brauchst einen, wie einfach den Ball lassen und Tempo
Ja.
kreieren, sodass wir kriegen die Finish. Was ich finde, wichtig ist in diesem, und ein Grund, dass wir sind interessiert in Liga, ist natürlich auch, dass wir wollen gern Gisels Karriere so lang wie möglich machen. Ne? Also, und ein
Ja,
bisschen
klar.
Verantwortung
Das
weg.
heißt also, ihr habt schon im Kopf, Gitzel dann vielleicht auch auf der Mitte spielen zu lassen.
Egal, weil
Ja, der
Dicker
kann ja auch
hat
mal auf der
mit.
Bank sitzen.
Ja,
Der
können
muss
wir
ja
auch
nicht jedes
machen.
Spiel brennen wie ein Feuerwerk. Der kann ja auch mal
Genau.
zugucken, wenn Digger Mem da ein paar Dinger reinschrotet aus 14,5 Metern.
Ja, und man muss auch, das haben wir natürlich in unserer Überlegung auch, also Dicker hat mit Melvin und mit Remeli gespielt für Frankreich, mit Linkhänder. Gisel hat mit Liglein hier gespielt, mit Fabi. So, beide ist normal bekannt mit Spielen mit zwei Linkhändern.
Aber
So.
das ist auch komisch, weil es das so selten gibt, macht man sich da erstmal Gedanken, ob das funktionieren kann. Warum soll das nicht funktionieren? Das sind gute Handballer und da hast du einen Linkshänder, das ist sogar für die gegnerische Abwehr noch ein bisschen beschissener, wenn da einer noch über die Mitte kommt. Ja. Also das Entscheidende wird natürlich sein, wie schnell trennen sich deine Spieler dann vom Ball. Weil
Genau.
das ist natürlich schon, wie lang tragen sie den Ball? Das ist so, das
Ja,
wird der entscheidende
und
Punkt
klar,
sein.
wenn das wirklich passiert, diesen Rückraum, dann wird es natürlich ein Thema, dass Dicker normalerweise, die spielen mehr auf Tempowechsel mit Frankreich und mit Basel, wo die Dänen spielen mehr so grundsätzlich in höher Tempo. Aber
Ja.
das wird meine Aufgabe, hoffentlich meine Aufgabe, so anpassen.
Auch ein spannender
Ja.
Punkt, ja. Weil die
Genau.
Franzosen sind nicht immer schnell.
Nee, gar nicht.
So ist das. Die spielen und dann auf einmal, und die Dänen, die rennen halt, als gäbe es keinen
Genau.
Morgen mehr.
Also es
Ja.
könnte eine Aufgabe werden, wo dich jetzt nicht viele Leute im Welthandball bemitleiden werden.
Nee. Und ich sage auch, wenn ich wirklich das Aufgabe kriege, dann nehme ich gerne einen ganzen Sommer für vorbereiten, wie wir das machen.
Oh, 100
Ja.
Prozent.
Stell dir das,
Das ist schon
Schwalbe, jetzt mal ohne
allein,
Scheiß.
dass du ihn im Training zugucken darfst, dass du solchen
Auch
Spielern,
das.
auch das ist schon ein Riesenspaß.
Schwalbe, stell dir das mal vor. Büttlig, Gitzel, Mem.
Ich hab da
Und
schon ein paar Mal gesagt, ich habe auch die Ehre gehabt, mal beim HSV Handball
ja.
zwei Weltklasse-Mannschaften trainieren zu dürfen. Ich war immer der stolzeste Mensch, wenn ich denen im Abschlusstraining zugucken durfte. Habe ich da, auf der einen Seite war Igor Wori, auf der anderen Seite war Bertrand Gilles und so weiter. Ging das da durch den
Togo
Tor, auch noch, wen wir alles
Wanow.
hatten, den Kyun-Shin-Yu, ein Duvniak, wer da alles rumgerannt ist. Und das hat so einen Spaß gemacht, denen einfach nur mal zuzuschauen. Da muss man gar nicht viel erzählen. Ja, das können die teilweise auch alleine.
Und ein Riesenpunkt für uns in diesem Versuch zu, also jetzt haben wir mit Simon ein Baustelle gekauft, also aber mit Dike auch, wenn das passiert, dann das ist mega wichtig für uns zu stehen, dass wir kriegen diese Meisterlehrordnung, ja? Und in meinem Rekrutierungsprozess mit die erfahrenen internationalen Topspieler ist das ein Riesenthema. Wie wird dein Mindset wegen Arbeit mit den jungen Spielern? Weil ich weiß so von meiner Zeit in GOG auch hier in Berlin, dass ja, wir können als Trainer die Rahmenbedingungen gut machen und wir können auch Prozessziele machen mit den jungen Spielern, aber die echte lernen, die Details lernen, zu kommen von gut bis Weltklasse, das ist die Meisterlernen von Gisel nach Liglein, von Püttlik nach Langhoff. Also das System muss echt gut funktionieren und
Ja.
das ist mit den Leuten hier, wir sprechen von ein Riesenpunkt für mich in unserer Kaderzusammensetzung.
Also wenn ich euch so reden höre, ne, dann überlege ich tatsächlich mit 50 nochmal Handballtrainer zu werden.
Ein guter Tipp von
Das
mir, mach's nicht.
Nein, aber mit welchem Enthusiasmus ihr so sprecht und mit was für einer Freude dieser so sprudelt. Also es muss ja, klar, natürlich, Schwalbe, du hast recht, das kostet wahrscheinlich auch irre viel Energie und Zeit und Kraft,
Nee,
aber
so habe ich es nicht gemeint. Ich habe nur gemeint, du kannst es wahrscheinlich nicht. Weißt du, das habe ich gemeint.
der Typ, ey, hinten raus wird er immer unfreundlich. Nein,
Das ist
aber
die Schöne mit Podcast ist, dann kriegen wir nicht nur die Frage, ist die Meisterschaft lauf vorbei?
ja, genau. Das ist das
Ja.
Schöne. Ich muss auch sagen, wir haben uns jetzt, ich kenne dich natürlich, aber wir haben uns jetzt eigentlich noch gar nicht unterhalten. Es war unglaublich schön, dich heute kennenzulernen und dir mal
Ebenso.
zuzuhören, was du so für Ansichten hast und so.
Ja.
Hat mir echt viel Freude bereitet. Also das erstmal von mir aus möchte ich dir gern weitergeben. Und ich werde mit Argusaugen zuschauen, was ihr in der Zukunft macht. Und ich werde dir ganz explizit die Daumen drücken.
Dankeschön, das war eine riesen gute Erlebnis hier.
Ja, schön. Das freut uns, Nico. Danke für den Besuch in der ersten sieben.
Wir sehen uns in Herning.
Alles
Yes.
gut, alles Gute, Nico. Ciao, ciao.
Ciao,
Ciao,
ciao.
vielen Dank.
Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Da bleibt bei mir Henk Schwalbe nach unserer Folge mit Nikolai Krikau, dass der wirklich mit jeder Faser seines Körpers offensichtlich diesen Job, diesen Handball lebt.
Ich glaube, da muss er sich gar keine Gedanken dazu machen. Das ist das Schöne, es kommt so aus dem raus. Und das ist ein ganz großes Geschenk, wenn man sich um seine Arbeit und über die Arbeitsstunden und über alles Mögliche gar keine Gedanken macht, weil man es einfach so gern macht, weil es das Leben ist. Und was mir persönlich dazu noch Spaß gemacht hat, ist, dass du immer auch aus dem Gespräch mit Menschen, die ein bisschen reflektierter sind, auch was mitnehmen kannst. Und das war jetzt gerade eben so. Du kannst, oh, da waren schon ein paar
Sag mal zum Beispiel,
Gedanken. Ja, zum Beispiel,
wo hast du denn gestaunt, sagen wir so, oder gedacht
also zum
so,
Beispiel
wow,
der
habe ich noch gar nicht drüber
Ansatz,
nachgedacht.
sich mal Gedanken zu machen, wie die Handballer sich weiterentwickeln. Welche Typen Handballer brauchen wir? Wie ist das überhaupt entstanden, diese, sage ich jetzt mal, dänische Handballrevolution, die wir erlebt haben in den letzten Jahren mit unglaublich schnellem Spiel und noch schneller. Und jetzt kommt der vierte Rückraumspieler und jetzt kommt da noch 7 gegen 6, wird doch in allen Varianten jetzt vielleicht auch nicht mehr so verteufelt, sondern es wird jetzt mehr ins Spiel eingebunden, weil du es einfach brauchst, weil du sonst nicht die Torchancen dir erarbeiten kannst. Und dann wieder im Umkehrschluss sich zu überlegen, in 5, 6 Jahren sind die Spieler vielleicht wieder ein bisschen größer. Muss man ja auch mal sich Gedanken dazu machen, was passiert da? Gibt es diese Möglichkeit? Weil wir hätten ja auch nie gedacht, dass die Spieler kleiner werden. Hättest du das gedacht? Wir haben immer gedacht, am Handball musst du groß und sein. Na, jetzt ist groß auf einmal, naja, muss gar nicht so groß sein.
Hinderlich vielleicht manchmal sogar in einigen
Ja, ich wollte es jetzt extra
Situationen.
nicht so sagen, weil ich ja selber so ein bisschen größer bin, aber es ist jetzt vielleicht sogar hinderlich, dass du sagst,
Ja.
nee, du, 2,02 Meter ist zu groß für Handball.
Ja.
Kommst du, kriegst du die Beine nicht mit, hast du keine Chance, hast du zu viel Kilo oder im Zweifel kriegst du die Übersetzung nicht geregelt.
Und auch irre, ne? Also das nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, er als Trainer von GOG hat dann offensichtlich durch die Verletzung von anderen Spielern ist er in die Situation gebracht worden, mit Püttlig und mit Gitzel im Rückraum spielen zu müssen. So hat er es ja ausgedrückt. Ne? Dann hat er ja noch Morten Olsen auf der Mitte. Also
Ich habe die ersten Erfahrungen mit ihm gemacht, so 2021. Das hatten wir ja auch zum Thema, als wir mit den Rhein-Neckar-Löwen hatten. Da war ich schon überrascht, was für schnelle Jungs da auf einmal am Start sind. Ja, wir haben sie nachher, da waren sie natürlich auch noch nicht so weit entwickelt, aber wir haben sie dann nachher kontrollieren können. Aber ich weiß noch, da auf halb rechts mit Gitzel hatten wir auch unser Thema, weil er so viel in die 1-gegen-1-Situation gegangen ist und so viele unterschiedliche Situationen kreiert hat, dass wir teilweise auch überfordert waren. Ja, hat da einen riesen Talenteschuppen.
nee, echt viel mitgenommen, auch viel gelernt heute. Hat sehr viel Freude gemacht. Ich bin mir sicher, euch da draußen auch. Danke für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Schöne Grüße in die Community und bis bald mal wieder.
Tschüss, tschüss, ihr Lieben.
Erste Sieben. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.